Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und nochmal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, laden wir dich ganz herzlich ein, weiterhin unsere Podcasts zu hören, beziehungsweise dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Wir bieten dir zweimal in der Woche neue Fortbildungsinhalte völlig kostenlos an. Und das Besondere an uns ist, dass wir selbst alle Teil der sogenannten Zielgruppe sind. Da wir also alle selber in medizinischen Fachberufen tätig sind, haben wir unsere Beiträge natürlich pharmafrei und völlig unabhängig für dich aufbereitet. Du kannst uns überall da anhören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Hier findest du nicht nur tiefergehende Informationen zu unserem Projekt, sondern auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Und bevor wir in den heutigen Beitrag einsteigen, noch der allgemeine Hinweis, dass das Ganze ausdrücklich nicht nur an Ärzte gerichtet ist, sondern an alle, die im Bereich Physiotherapie, Pflegeberufe, Ergotherapie und Logopädie zu tun haben. So. Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören.
Heute lernst du 10 wichtige neurologische Begriffe, mit denen du deine Kollegen und deine Patienten beeindrucken kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, hier ist Kai aus dem Klinisch Relevant-Team. Falls du es noch nicht weißt, ich bin Neurologe und vor kurzem haben wir eine Neuropsychologin bei uns im Podcast gehabt und in dem Zusammenhang kam mir die Idee, dass wir unbedingt mal ein paar wichtige neurologische Begriffe klären sollten, die ja im Alltag, finde ich, ab und zu falsch laufen. Kleiner Disclaimer hier am Anfang, diese Folge ist sicherlich nicht für den neurologischen Experten, die neurologische Expertin gedacht. Also falls du tief in der neurologischen Materie drin bist, dann ist dies keine so spannende Folge für dich, aber du darfst natürlich trotzdem zuhören. Und ich habe mir gedacht, dass wir einfach mal 10 wichtige Begriffe aus der Neurologie und der Neuropsychologie heraussuchen und diese hier besprechen. Ich habe mir Hilfe von meinem Sohn geholt und jetzt spreche ich nicht weiter. Es geht los mit dem ersten Begriff.
Aphasie.
Eine Aphasie ist ein häufiges neurologisches Symptom und dabei handelt es sich um eine erworbene Störung der verbalen Kommunikation. Das heißt, vorher war der Patient, die Patientin in der Lage zu sprechen. Und durch eine akute oder chronische Erkrankung ist es eben dazu gekommen, dass die verbale Kommunikation gestört ist. Die häufigsten Ursachen dafür, das wisst ihr selber, sind natürlich zerebrovaskuläre Ereignisse, also Schlaganfälle, insbesondere ischämische Schlaganfälle, aber auch Blutungen, Schädel-Hirn-Traumata und bei chronischen Erkrankungen sind es die Demenzen, die zu Aphasien führen können. Sprache besteht ja aus der Sprachproduktion und aus dem Sprachverständnis. Das heißt, manchmal differenziert man diesbezüglich eine Aphasie, also ob die eher die Sprachproduktion gestört ist oder ob eher das Sprachverständnis gestört ist. Wenn es eine globale Aphasie ist, dann sind eben beide Bereiche Sprachproduktion und Sprachverständnis gestört. Mir wäre nochmal ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass Dysarthrie und Aphasie sicherlich unterschiedliche Begriffe sind. Auf die Dysarthrie komme ich aber gleich nochmal zu sprechen. Im Zusammenhang mit der Aphasie gibt es nochmal die Unterscheidung zwischen flüssigen und nicht flüssigen Aphasien. Bei flüssigen Aphasien ist es so, dass der Patient eigentlich eine gute Sprachgeschwindigkeit hat und bei nicht flüssigen Aphasien ist es so, dass man das Gefühl hat, der Patient bekommt nichts heraus. Er möchte eigentlich was sagen, aber er ist nicht dazu in der Lage. Vielleicht habt ihr Lust, euch noch die folgenden paar Vokabeln zum Thema Aphasie mit einzuprägen. Und zwar gibt es einmal den Begriff der Prosodie, das ist die Sprachmelodie, und es gibt den Begriff der Paraphasien und der Neologismen. Bei Paraphasien verwechselt der Patient Wörter, Silben und Buchstaben. Ein Beispiel für eine Paraphasie wäre zum Beispiel das Wort Apfel statt Apfel. Und bei Neologismen handelt es sich um sogenannte Wortneubildungen. Der Patient bildet also aufgrund der aphasischen Störung Wörter, die es eigentlich gar nicht gibt. Weiter geht es mit dem Begriff Nummer 2.
Dysarthrie.
Ich habe es gerade schon mal gesagt, in meinem Alltag habe ich schon mehrfach mitbekommen, dass die Begriffe Aphasie und Dysarthrie durcheinander geworfen werden. Bei einer Dysarthrie handelt es sich aber um eine Störung im Bereich des Sprechens, also um eine Störung des mechanischen Prozesses der Lautbildung. Und was daraus resultiert, ist eine undeutliche Sprache. Damit man sprechen kann, braucht es drei Komponenten, nämlich die Atmung, die Phonation, also die Lautbildung im Larynxbereich und eben drittens die Artikulation, die durch die Zunge, die Lippen und die Wangen eben vonstatten geht. Bei der Dysarthrie beschränkt es sich eigentlich auf eine Störung der Artikulation, die zum Beispiel durch eine Lähmung der Gesichtsmuskulatur hervorgerufen wird. Es gibt noch den Begriff der Dysarthrophonie. Häufig werden Dysarthrie und Dysarthrophonie als Synonym benutzt. Bei der Dysarthrophonie ist eigentlich streng genommen noch eine Beeinträchtigung der Resonanz gegeben, also eine Lautveränderung, die zwischen Larynx, Stimmlippen, Lippen und Nase passiert. Die häufigsten Ursachen für eine Dysarthrie, das weißt du wahrscheinlich auch schon, sind eben auch wieder im Bereich der zerebrovaskulären Erkrankungen zu suchen, also bei Schlaganfällen, bei Schädelhirntraumata, bei intrakraniellen Blutungen, aber auch bei neuromuskulären Erkrankungen, zum Beispiel bei der Myasthenie oder Erkrankungen wie der ALS. Jetzt kommen Begriff 3 und 4.
Ataxie.
Und?
Aphasie.
Das griechische Wort Ataxie bedeutet Unordnung und genau das ist es beim Laufen oder bei der Bewegung unserer Patientin sehen wir eine Unordnung, eine Diskoordination der Extremitäten, aber auch zum Beispiel des Rumpfes. Es gibt also auch eine Rumpfataxie. Wenn eine Ataxie so schwer ausgeprägt ist, dass der Patient nicht mehr laufen kann, dann spricht man von einer Aphasie. Klinisch kannst du zum Beispiel bei einer Gangataxie bei deinen Patientinnen und Patienten einen unsicheren, unkoordinierten Gang beobachten. Das gleiche gilt auch für die oberen Extremitäten und grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer sensiblen Ataxie und einer zerebellären Ataxie. Die sensible Ataxie resultiert daraus, dass der Patient zum Beispiel durch eine schwere Polyneuropathie keine Afferenzen in das Gehirn übermitteln kann. Das heißt, dass das Gehirn ganz plakativ gesagt keine Informationen darüber erhält, wo sich Arme und Beine gerade im dreidimensionalen Raum befinden. Bei der zerebellären Ataxie liegt die Ursache der Störung im Cerebellum, also im Kleinhirn, wie der Name schon sagt. Und das Kleinhirn ist ja verantwortlich für die Koordination von bestimmten Bewegungsabläufen. Und ja, Ursachen für zerebelläre Ataxien können auch wiederum Infarkte sein, aber auch degenerative Erkrankungsbereiche. Es gibt ja hereditäre Ataxien, hereditäre zerebelläre Ataxien zum Beispiel, die allerdings ziemlich selten sind. Es gibt auch Patienten, die durch schweren Alkoholkonsum ihr Kleinhirn klein getrunken haben. Und es gibt natürlich auch entzündliche und paraneoplastische Kleinhirnerkrankungen, die zu einer Ataxie führen können. Kommen wir zu Begriff Nummer 5. Du hast also schon fast die Hälfte geschafft.
Dysphagie.
Eine Dysphagie ist eine Schluckstörung, das wusstest du wahrscheinlich schon. Und eine Dysphagie kann verschiedene Ursachen haben. Die Schluckstörung kann zum Beispiel durch mechanische Beeinträchtigungen des Schluckaktes verursacht sein, also zum Beispiel Tumore im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, im Ösophagus- oder Schlundbereich, aber auch zum Beispiel durch Osteophyten, die im Bereich der Wirbelsäule aufgetreten sind. Zudem gibt es neurogene Ursachen, also zum Beispiel Lähmungserscheinungen im Rahmen eines Schlaganfalls oder eben neuromuskuläre Probleme, die den Schluckakt stören, wie bei einer Myasthenie, wie zum Beispiel bei einer Myasthenie oder bei Myopathien, also bei Muskelerkrankungen. Und bei Motoneuronerkrankungen wie zum Beispiel der ALS. Neben den mechanischen, neurogenen und neuromuskulären Ursachen einer Dysphagie gibt es auch psychogene Schluckstörungen, die man ja im Rahmen der Ausschlussdiagnostik auch auf der Rechnung haben muss. Schluckstörungen können in den unterschiedlichen Phasen des Schluckens auftreten. Einmal in der Vorbereitungsphase, so sagt man, und zwar da, wo die Speise und die Flüssigkeiten im Mund auf das Schlucken vorbereitet werden. In der pharyngealen Phase, also in Höhe des vorderen Gaumenbogens, da wo der Schluckreflex ausgelöst wird, und im Bereich der ösophagealen Phase, wo der Speisebrei dann in den Ösophagus transportiert und durch den Ösophagus in den Magen transportiert wird. Symptome einer Dysphagie sind sehr unterschiedlich. Manche Patienten berichten von Schmerzen beim Schlucken, manche Patienten berichten von einem Bolusgefühl, aber klassisches Symptom einer Dysphagie dürfte das Verschlucken sein, also dass man beim Schlucken von Flüssigkeiten oder festen Speisen husten muss. Allerdings darf einen das nicht denken lassen, dass man, wenn man nichts hört, dass es eine Garantie dafür ist, dass keine Schluckstörung vorliegt, weil es auch eine stille Aspiration geben kann, wenn also die Sensibilität zum Beispiel im Rachen und im Larynx- und Pharynxbereich stark herabgesetzt ist, dann wird eben der Schluckreflex, der Hustenreflex gar nicht ausgelöst. Es folgt der Begriff Nummer 6.
Hemianopsie.
Das können wir schnell machen. Eine Hemianopsie ist ein halbseitiger Gesichtsfelddefekt. Je nachdem, wo die Läsion liegt, entstehen typische Befunde. Zum Beispiel bei einer Läsion im Bereich des Chiasma opticum kommt es zu einer bitemporalen Hemianopsie. Das heißt, der Patient hat das Gefühl, er hätte Scheuklappen auf. Also die temporalen Gesichtsfelder sind ausgelöscht. Es gibt aber noch die homonyme Hemianopsie. Das heißt, dass auf beiden Augen jeweils dasselbe Gesichtsfeld ausgefallen ist, also entweder die rechte Hälfte des Gesichtsfeldes oder eben die linke Hälfte. Und genauso wie es Hemianopsien gibt, gibt es natürlich auch Quadrantenanopsien. Je nachdem, wo die Läsion liegt, im Bereich der Sehrinde, im Bereich des Chiasma oder im Bereich des Nervus opticus, gibt es diese Konstellationen. Begriff Nummer 7 mit ein paar extra Vokabeln aus diesem gleichen Formenkreis.
Hemiparese.
Eine Hemiparese ist eine Lähmung der Extremitäten auf einer Seite. Die rechte Körperhälfte durch Läsionen im Bereich der linken Hirnhälfte und die Extremitäten der linken Körperhälfte durch Läsionen im Bereich der rechten Hirnhälfte. Klassischerweise durch Schlaganfälle ischämischer Natur oder durch intrakranielle Blutungen oder Raumforderungen wie Tumore. Bei Hemiparesen gibt es brachiofazial betonte Hemiparesen bei zum Beispiel lakunären Hirninfarkten. Das heißt, dass die Hemiparese insbesondere im Bereich des Gesichtes und im Bereich des Armes ausgeprägt ist. Ist die Hemiparese besonders stark ausgeprägt, sodass der Arm und das Bein nicht mehr bewegt werden können, so spricht man von einer
Hemiplegie.
Eine
Paraparese.
Hingegen ist eine Lähmung der beiden unteren Extremitäten, zum Beispiel im Rahmen eines Querschnittsgeschehens oder zum Beispiel im Rahmen einer spastischen Paraparese, wie sie zum Beispiel bei MS-Patienten vorkommt. Natürlich gibt es auch Monoparesen. Begriff Nummer 8.
Apraxie.
Jetzt wird es nochmal spannend und ein bisschen kompliziert. Bei einer Apraxie handelt es sich um eine zentrale Störung von Bewegungsabläufen und Handlungen im Bereich des Gesichtes und der Extremitäten. Das bedeutet, dass die Motorik und die Koordination eigentlich intakt sind, bestimmte Bewegungsabläufe aber in bestimmten Situationen trotzdem nicht durchführbar sind. Ein Beispiel wäre, dass man eine Patientin oder einen Patienten dazu auffordern würde, zu winken, was in dem Fall dann nicht möglich wäre. Wenn der Patient sich aber spontan dazu entscheiden würde, zu winken, dann würde diese Handlung erfolgreich passieren. Man unterscheidet drei verschiedene Formen der Apraxie, nämlich die idiomotorische Apraxie, die ideatorische Apraxie und die motorische Apraxie. Bei der idiomotorischen Apraxie ist der Patient nicht in der Lage, gezielte mimische, gestische oder sonstige Bewegungen durchzuführen. Bei der ideatorischen Apraxie ist der Patient nicht in der Lage, bestimmte Handlungsfolgen, die logisch miteinander zusammenhängen, durchzuführen. Zum Beispiel ist der Patient nicht in der Lage, den richtigen Ablauf beim Kaffeekochen durchzuführen. Bei einer motorischen Apraxie sind die gezielten Handlungen einer Feinbewegung gestört, obwohl der beabsichtigte motorische Bewegungsablauf erhalten ist. Vielleicht kannst du dir einfach merken, dass eine Apraxie eine zentrale, also im Gehirn liegende Störung integrierter Bewegungsabläufe und Handlungen im Bereich des Gesichtes und der Extremitäten bedeutet, obwohl die Motorik und auch die Koordination dieser Bewegung im eigentlichen Sinne intakt sind. Es folgt Begriff Nummer 9.
Neglect.
Ein Neglect ist ebenfalls ein spannendes neuropsychologisches Phänomen. Und da sich aber dieser Podcast hier nicht an die neurologischen Spezialisten, sondern eher an die Generalisten aus anderen Fächern richtet, halte ich mich hier auch an der Oberfläche. Ein Neglect ist ein Auslöschungs- bzw. Aufmerksamkeitsproblem. Es gibt unterschiedliche Modalitäten eines Neglectes. Also es gibt sensible Neglect-Phänomene, motorische Neglect-Phänomene und auch visuelle Neglecte. Das Spannende dabei ist wiederum, dass eigentlich zum Beispiel die Sensibilität oder der Visus und auch die Motorik an sich intakt sind, aber dass es durch eine zentrale Läsion eben zu einem Auslöschungsphänomen, zu einem Vernachlässigen der entsprechenden Modalität kommt. Klassischerweise liegt der Neglect auf der kontralateralen Seite der Läsion im Gehirn. Das heißt, ein Patient, der einen Schlaganfall im Bereich der rechten Gehirnhälfte erlitten hat, könnte einen Hemineglect für die linke Körperhälfte entwickeln. Das bedeutet, dass der Patient die Körperhälfte auf der linken Seite nicht wahrnimmt und diese vernachlässigt. Im Alltag bedeutet dies für die Patienten, dass diese zum Beispiel nur eine Körperseite pflegen, sich also nur auf einer Seite zum Beispiel rasieren oder sich nur auf einer Seite schminken. Dass sie zum Beispiel auch Schwierigkeiten beim Lesen haben, weil sie nur einen Teil des Buches im Gesichtsfeld wahrnehmen. Und damit sind wir schon beim letzten und 10. Begriff, nämlich
Rigor.
Und diesen Begriff möchte ich gerne im Kontext mit dem Begriff
Spastik
erläutern. Der Rigor ist ein Kardinalsymptom der Parkinson-Erkrankung und bedeutet, dass eine Steifigkeit, eine Starrheit der Muskulatur besteht. Klinisch kann man das zum einen daran erkennen, wie der Patient sich bewegt und wie er geht. Klassischerweise hat der Parkinson-Patient ja eine vornübergebeugte Haltung und ein kleinschrittiges Gangbild, und wenn man dann passiv die Extremitäten des Patienten durchbewegt, hat man klassischerweise beim Rigor dieses Steifigkeitsgefühl. Also man kann die Arme und Beine nicht so richtig gut durchbewegen, aber klassischerweise ist es dann auch so, dass man dieses sogenannte Zahnradphänomen wahrnimmt, also dass der Widerstand so ruckartig zu und abnimmt, als ob ein Zahnrad einrasten würde. Pathophysiologisch liegt dem Rigor eine Störung im Bereich des extrapyramidalen Systems vor, und das wisst ihr ja, beim Parkinson liegt eine verminderte Ausschüttung von Dopamin vor, weil bestimmte Nervenzellen in der Substantia nigra degenerieren. Dieser Mangel an dem Neurotransmitter Dopamin scheint zu einer Störung von sogenannten Long-Loop-Reflexen zu dieser Muskelsteifigkeit zu führen. Bei der Spastik kommt es ja letztlich auch zu einer Form der Muskelsteifigkeit, die allerdings ganz andere Ursachen hat und die sich auch klinisch anders manifestiert. Klinisch ist es so, dass die Spastik, wenn man sie klinisch testet bei den Extremitätenbewegungen, dass der Widerstand in der Muskulatur zunimmt, wenn man rasche Bewegungen an den Gelenken durchführt. Das heißt, wenn du zum Beispiel die Spastik an den unteren Extremitäten testest und eine plötzliche ruckartige Bewegung im Kniegelenk durchführst passiv, dann spürst du eben die Spastik, den Widerstand in der Muskulatur deutlich stärker. Das ist beim Rigor eben nicht so. Und pathophysiologisch ist es so, dass Spastik entsteht durch eine Enthemmung des zweiten Motorneurons, durch eine Läsion des ersten Motorneurons. Das erste Motorneuron hat ja letztlich hemmende Einflüsse auf die zweiten Motorneurone. Und wenn es durch eine Läsion, durch welche auch immer, ob es ein Schlaganfall ist, durch einen Tumor oder durch eine Degeneration, dann fällt eben diese hemmende Wirkung des ersten Motorneurons weg und die zweiten Motorneurone feuern ungehemmt und das führt zu einer Dauerkontraktion der Muskulatur. Dementsprechend äußert sich eine spastische Gangstörung auch dann anders als eine Gangstörung beim Parkinson, die durch den Rigor bedingt ist. Und ja, man hat das Gefühl, die Patienten laufen sehr hölzern, weil sie die Muskulatur nicht entspannen können. Und deshalb ist natürlich auch die Therapie, soweit sie denn möglich ist, denn es handelt sich meistens ja um eine symptomatische Therapie, auch bei Parkinson bzw. bei Rigor-Störungen bzw. bei der Spastik ganz anders. Bei der Parkinson-Erkrankung versucht man das dopaminerge Defizit durch die Gabe von dopaminergen Substanzen zu lindern. Und bei der Spastik ist es so, dass man versucht, durch Medikamente wie zum Beispiel das Baclofen oder andere Medikamente eine zentrale Hemmung der zweiten Motoneurone herbeizuführen. Und damit haben wir 10 wichtige Begriffe aus der Neurologie plus ein paar extra Begriffe abgehandelt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, du hast es als hilfreich empfunden, dir diese Begriffe noch einmal genauer vor Augen zu führen. Ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback geben könntest zu dieser Folge. Wenn du vielleicht auch andere Themenwünsche hast, dann kannst du dich gerne melden und dich an uns wenden. Am besten per Mail unter kontakt@klinisch-relevant.de. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut. Bis dahin. Ciao. Dein Kai.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du mal Lust hast mitzumachen, denn wir verstehen uns ja als eine offene Fortbildungsplattform, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt@klinisch-relevant.de. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.klinisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.